Hallo und herzlich willkommen zur 67. Ausgabe des Craftkörper Podcasts. Heute wieder mit der illustren Runde des Craftkörper Roundtables. Hallo Stefan.
Hallo Marcel.
Großartiges T-Shirt, by the way. Das ist eine Mischung aus Queen und Star Wars, oder?
Richtig.
Ja, sehr geil. Und hallo Julia.
Hallo.
Auch großartiges T-Shirt und ich bin froh, dass du es anlässt.
Danke.
Zumindest jetzt.
Kannst du das bitte?
Ja, die Julia hat 3 Sekunden vor der Aufnahme irgendwie ihr T-Shirt runtergezogen und es blitzt ihr BH hervor. Ich weiß nicht genau, wieso sie das gemacht hat. Vielleicht braucht sie das als Vorbereitung, damit sie nicht so nervös ist, oder vielleicht ist es ein Intro. Wir waren etwas verwundert und haben sie gedacht, das wird ein etwas anderer Podcast.
Das ist alles nur für die Klicks. Das ist Clickbait, damit wir dann ein Thumbnail kreieren können, wo mein BH rausblitzt und ihr zwei reißt die Augen auf und dann klickt jeder drauf. So funktioniert das heutzutage. Ja.
Nippelblitzer.
Genau, Nippelgate ist es, ja.
Ja, das interessiert in 2024 auch schon niemanden mehr. Das war damals interessant. Ja, viele der Leute, die jetzt zuhören, werden es vielleicht gar nicht wissen, dass das passiert ist. Nippelgate, wie lange ist das her? 25 Jahre?
Keine Ahnung. Wer war das überhaupt?
Ja.
Die Janet Jackson, oder?
Janet Jackson, Justin Timberlake, glaube ich.
Oh ja, genau.
Bei MTV irgendwas? Ich glaube.
Ja. Nein, ich glaube, das war Super Bowl.
Kann auch sein, ja.
Größer. Ich wollte schon fragen, lebt sie noch, weil es wirklich weiß?
Ja.
Nein, ich glaube, gestorben ist noch nicht.
Es ist furchtbar, die Frage, aber ja.
Ich frage ChatGPT. Ja, sie lebt noch und ihre Wangen schauen irgendwie interessant aus.
Nein, das freut mich sehr.
Ja, gut. Egal, was tun wir heute? Wir werden heute Fragen beantworten, die ihr uns gestellt habt. Und ja, wir haben ein paar gesammelt über unsere Instagram-Stories. Vielen Dank dafür, dass ihr auch geantwortet habt. Und wir beginnen mit etwas Leichtem, weil die Runde, so wie sie jetzt gerade zusammengekommen ist, ist schon länger nicht mehr zusammengekommen. Hauptsächlich deswegen, weil Julia und ich sehr faule Säcke sind. Einerseits waren wir auf Urlaub, dann waren wir krank und irgendwie.
Dann haben wir gearbeitet.
Dann haben wir gearbeitet. Und dementsprechend hat sie alles hinausgezögert. Aber wir sind zurück, wie der letzte Podcast auch schon gesagt hat. Und ja, wir werden nicht mehr weggehen. Ich beginne mit der ersten Frage. Und die erste Frage ist, kennst du das noch vom Kasperl? Die erste Frage ist, auch das werden viele Zuhörer nicht kennen, aber ist egal.
Ja, das ist lange ist, kenne ich schon, aber die erste Frage, hat er Fragen gestellt?
Ich glaube, der hat immer irgendwie ist gesagt und dann ist ja egal.
Also wenn wir schon beim Kasperl sind, dann muss ich über den Tintifax sprechen, weil das ist für immer verankert, ja. Und jetzt tragen wir den Tintifax auf die Zirkuswiese.
Das war großartig.
War das so eine Bestrafung?
War so eine Bestrafung. Jetzt, wenn man die Julia schlimm ist, trage ich sie auf die Zirkuswiese. Da ist er nämlich der ist immer in so einen Kasten reinkommen, im Prinzip in einen Sarg, in einen Zaubersarg.
Ah, das weiß ich nicht mehr.
Oh ja, da haben sie ihn reingesteckt. Meistens haben sie nur ein bisschen draufgehaut, damit er drin bleibt. Und dann haben sie ihn auf die Zirkuswiese getragen und nächste Folge war dann wieder da.
Also. Naja, war nicht sehr effizient. Ja. Nein. Stefan, kennst du das auch noch?
An das kann ich mich nicht erinnern, muss ich sagen.
Ja. Ja, das ist das Trauma durch die ganzen Kasperl-Sendungen, das sie bei uns verankert hat, weil die waren teilweise eigentlich ziemlich arg.
Das stimmt, ja. Nein, ich habe ein leichtes Trauma noch von diesem Krokodil.
Ja, das Krokodil kann ich mich auch erinnern. Ja, genau.
Und das hat mich sehr stark an meinen Kinderarzt erinnert, weil mein Kinderarzt wird mir immer Bussi geben. Das ist auch sowas, was man unserer Generation erlebt, was heute undenkbar wäre. Und der hat dann auch immer gesagt, Bussi, Bussi. Und der hat mich immer an dieses Krokodil erinnert und das ist für ewig festgebrannt. Ja. Könnte man sich heute nicht mehr vorstellen.
Hoffentlich.
Ja, das heißt, ich war nicht dein erster Mann, der dich küssen durfte.
Ich glaube, ich habe eh immer Nein gesagt. Ja, ich glaube, er hat manchmal leider trotzdem gemacht, aber es ist...
Typisch, ja.
Nein, Gott, da rede ich lieber woanders drüber als jetzt in diesem Podcast.
Ja, super. Ja, dann beginne ich mit der ersten Frage tatsächlich jetzt. Und die ist urleicht. Wie geht es euch? Was tut sich so und worüber denkt ihr gerade viel nach? Beginnen wir beim Stefan, weil wir haben ja in der letzten Folge schon ziemlich viel erzählt, was wir gerade tun und was wir getan haben. Und das kann man alles dort nachhören. Aber vom Stefan haben wir noch nichts gehört. Stefan, wie geht's dir?
Es geht mir gut. Jetzt bin ich noch ein bisschen verstört von den Kasperl, die ich dann in meinem Kopf. Aber naja.
Wirkt nach, ja?
Ja.
Ja. Was tut sich gerade?
Was tut sich gerade? Ja. Ein bisschen mehr Arbeit ist jetzt wieder. Jetzt, wo ihr zurück seid, macht sie mehr andauernd Arbeit.
Das ist interessant. Das heißt, wie wir weg waren, hast du weniger Arbeit gehabt.
Ja.
Interessantes Zusammenspiel, ja. Interessante Dynamik. Ja.
Naja, weil ihr andauernd irgendwie so Sachen produziert und dann muss man das wieder aufbereiten und ist Wahnsinn.
Stimmt, ja. Ja, das ist ja tatsächlich eine deiner Aufgaben, dass du die Podcasts dann auch wirklich, wirklich verbreitest. Wir nehmen es auf, aber es muss ja noch irgendwie ins Internet auch kommen und da dementsprechend gebookmarkt oder mit Sprungmarken versehen sein. Ja. Vielen Dank dafür, Stefan, weil das sind natürlich alles Arbeiten, das schaut so leicht aus, weil das Ganze dann einfach da ist und zum Konsumieren bereit ist. Aber wenn man sich einmal durchüberlegt, wie diese Sprungmarken und das ganze Zeug zusammenkommt und überhaupt erstellt wird, da fließen halt Stunden rein. Ne? Und das ist, ab einem gewissen Punkt ist man dann als Einzelner vollkommen überfordert damit.
Ja. Ja, und sonst habe ich gerade ein neues Buch angefangen zu lesen, eines von Julias Empfehlungen.
Jetzt bin ich gespannt, welches das ist.
Warte, ich merke mir nie Buchtitel.
Das heißt so irgendwie, geht's mal.
Es heißt irgendwie so, warte, wie ist das? Optimismus für Menschen, die nicht glücklich sein wollen oder irgendwie so.
Das ist der Bergman, oder? Der Oliver Bergman.
Genau.
Genau.
Da geht es um eben die bis jetzt zumindest so eine kritische Betrachtung von Optimismus und gerade geht es ganz viel über die Stoiker und sowas. Und ja, es ist interessant, sehr interessant.
Ist das vielleicht, ich schaue nämlich gerade wegen dem Titel, weil ich glaube, ich habe da zwei geschickt, The Antidote, oder? Happiness for People Who Can't Stand Positive Thinking.
Ja, genau,
ist,
so glaube,
der englische Titel.
Genau.
Ja. Naja, Bergman ist wirklich sehr gut. Also auch was so diese Optimierungsgedanken betrifft und Zeitmanagement betrifft, bietet der so ein bisschen anderen Standpunkt. Ja. Mhm. Cool.
Ja.
Und sonst gibt es privat etwas, was du verlautbaren möchtest?
Oh, privat. Ja, Chantal und ich werden heiraten.
Nach
Jahren. Haben wir uns entschlossen.
Ja, sehr, sehr, sehr schön.
Das ist jetzt fast.
Man muss sich schon sicher sein dann. Ne?
Wie viele Jahre seid ihr zusammen?
Seit fast 21 Jahre eben.
Cool, sehr cool. Ja, ne, damit beginnt ein komplett neuer Abschnitt. Da verändert sich alles. In dem Moment, wo man sich das Ja-Wort, also den Schwur gibt, bis an das Lebensende. Und ja, du wirst sehen, das 22. Jahr, 23. Jahr, das wird ganz anders aussehen.
Genau. Vor allem diesen Schwur, den Schwur gibt man sie überhaupt nicht, oder? Das ist ja auch nur in Filmen der Fall. Also schon gar nicht, wenn man standesamtlich.
Ja, ich kann mir an meine Hochzeit nicht mehr erinnern.
Und das du lachst jetzt vielleicht zwar, aber ich bin mir sehr sicher, das stimmt bis zu einem gewissen Grad.
Aber ich muss sagen, mir geht das auch oft bei so ganz wichtigen oder so Sachen, da zoome ich raus und kann mich dann nicht mehr erinnern. Ja. Deswegen fahre ich gerne auch in Urlaub irgendwo ein zweites oder drittes Mal hin, weil beim ersten Mal habe ich das Gefühl, ich nehme es gar nicht so richtig auf.
Ich kenne den Begriff dafür, das ist Dissoziation. Das passiert mir auch manchmal. Ja. Das ist immer ganz spannend. Aber ja.
Bei mir passiert das, wenn ich vielleicht gerade ein Computerspiel habe, das mir in seinen Bann gezogen hat. Die muss, während ich nicht spiele, darüber nachdenken, wie ich danach wieder besser werden kann im Spiel. Da kann schon sein, dass es mir wurscht ist, wo ich bin, dass in meinem Kopf halt abgeht. Ja. Dementsprechend kann ich das nachvollziehen und da kann ich an den gleichen Ort immer wieder fahren. Er wird mir neu vorkommen. Das ist super.
Ja, das ist bei mir eher, wenn ich wirklich gestresst bin, also zum Beispiel bei der Hochzeit, an super viel Details kann ich mich wahrscheinlich auch nicht erinnern, weil ich den Ablauf im Kopf gehabt habe und da halt gewusst habe, okay, das und klappt das eh, und man hat dann immer so ein Auge drauf, ob jetzt alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte, und da ist man auch sehr oft eigentlich nicht wirklich im Moment, also ja, das...
Ja. Und wie laufen die Vorbereitungen? Ich weiß ja, dass er eher was Kleines plant, aber man muss ja trotzdem vorbereiten. Also ist alles im Lot?
Ja, prinzipiell ist alles im Lot. Also wir haben den Termin und die Bewilligung von der italienischen Botschaft und all diese wundervollen bürokratischen Sachen sind abgehakt. Und ja, danach gibt es ein kleines Cocktailtreffen in einer Bar in Wien, und ja, das haben wir auch eingerichtet, ganz informell. Die haben gesagt, ja, das sind ja Italiener, das ist schon, ja, machen wir schon irgendwie. Also ja.
Sehr cool, sehr cool. Ja, freuen wir auf jeden Fall schon, also beim Cocktail sind wir dabei.
Genau.
Beim Protein-Cocktail.
Garantiert ohne Protein.
Sehr gut. Ja, gibt es von uns noch etwas zu erzählen, zur Frage, wie geht's uns, worüber denken wir gerade viel nach? Mir geht's gut, worüber denke ich gerade viel nach? Es ist heute Freitag, ich freue mich tatsächlich schon aufs Wochenende. Darüber denke ich nach. Mehr habe ich jetzt eigentlich gerade nicht zum Nachdenken, weil... Nein, ich möchte eigentlich kurz mal das Hirn auslüften. Und du, Julia?
Mir geht's auch gut. Und ich denke im Moment über die nächste Woche schon ein bisschen nach, weil ich bin nächsten, also ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast genau rauskommt.
Ja, bist du schon wieder zurück, wahrscheinlich.
Da bin ich schon wieder zurück, ja, genau. Ich fliege nächste Woche nach La Gomera, verbringe dort dann eine Woche auf einem Tanz-Retreat, auf einem 5-Rhythmen-Retreat, und werde dort wahrscheinlich auch wieder Digital Detox machen, also wirklich Handy.
Ist das so ein Tanzretreat, wo man das T-Shirt runterzieht und den BH blitzen lässt?
Wenn man es fühlt, ja. Aber, also wenn man es fühlt, ja. Obwohl es gibt auch da Regeln, ja. Also man darf natürlich jetzt auch grundsätzlich, also die Freiheit des einen darf die Freiheit des anderen nicht beeinflussen, bedeutet also, man sollte sich so benehmen, dass man andere Leute damit nicht vor den Kopf stößt. Also es ist jetzt nicht so, das klingt jetzt so sehr...
Also freischwingen wäre wahrscheinlich verboten.
Das wäre wahrscheinlich verboten, ja, genau. Ich habe es auch noch nicht probiert.
Aber das wäre durchaus etwas, was ich fühlen könnte in dem Moment.
Das würden wahrscheinlich viele fühlen, ja. Also es ist ja, naja, es ist nicht so von der Hand zu weisen. Ja, den kann ich jetzt nicht wirklich nachvollziehen, aber es ist ja tatsächlich so, dass man da ja in einen tranceartigen Zustand auch gerät, ja, und da fühlt man alle möglichen Dinge, und geht es ja natürlich bis zu einem gewissen Grad darum, dass man auch loslässt und sie eben keine Gedanken darüber macht, wie man jetzt aussieht während des Tanzens oder nicht versucht, irgendeine Choreografie zu tanzen etc. Also es ist wirklich Ausdruckstanz. Und das ist sehr interessant, was da im Kopf mit einem passiert, weil man halt immer sehr beherrscht ist im Alltag und ja immer darüber nachdenkt, also nicht jeder vielleicht, aber die meisten Leute denken halt darüber nach, wie schaue ich aus? Ist das, was ich tue, okay? Beobachtet mich jemand? Und mit diesen Gedanken ist man eigentlich die ganze Zeit konfrontiert. Und man bemerkt halt, wenn man sich von sich entfernt, und man bemerkt, wenn man sich wieder näher kommt und was das bedeutet. Und das ist eine sehr gute Analogie für alle, fürs Leben, für alle Beziehungen, die man so im Leben hat und wie man durchs Leben schreitet. Also sehr empfehlenswert. Schräg, aber gut und empfehlenswert. Ja. Darüber denke ich nach.
Ich kann es verstehen, dass die dass die hinzieht. Auf der logischen Ebene kann ich es verstehen, dass die hinzieht. Aber mich würde es absolut nie hinziehen zu sowas, ja.
Ja, das könnte man jetzt hinterfragen, ja. Weil da geht es darum, ja, loszulassen, Marcel.
Ja. Was ist wahrscheinlich denn da will ich schlimm das nicht. Dran? Wahrscheinlich will ich klammern. Will an meiner Logik klammern.
Genau.
An meinem gehirnlastigen Leben klammern.
Ja, wahrscheinlich. Aber es ist so eine schöne Reflexion, ja.
Ja.
Und ja, cool. Das Leinöl mit?
Nein, immer wirklich überlegt, ob wir dieses Mal tatsächlich ein Proteinpulver mitnehmen, ja, weil wir werden dort auch verköstigt. Also ich bin ja da wirklich ganz abgeschnitten in einer Bucht, da kann man nur mit dem Boot hinfahren. Und das ist auch, die sind halt dort auch größtenteils sogar Selbstversorger und es gibt halt hauptsächlich, ja, vegetarisch, vegane Küche. Nicht nur, es gibt schon auch ein bisschen Protein, gibt es hin und wieder auch, aber es ist, ja, es ist sehr gut, sehr frische Früchte, die dort direkt geerntet werden, etc. Dieses Mal habe ich überlegt, ob ich da was mitnehme, aber man wird mit sehr vielen Ernährungskonzepten konfrontiert von anderen Teilnehmern. Das ist für mich immer sehr spannend. Ja. Also letztes Jahr hat sie da eine Dame wirklich das Leinöl mitgenommen, weil das irgendwie gerade ganz wichtig war für sie. Also es ist spannend, ja.
Ja, und man tendenziell kommt glaube ich, Protein etwas zu kurz, ne?
Ja, schon. Ich meine, das ist mir für eine Woche, ganz ehrlich, ist es mir egal. Hm. Was soll mir passieren, wenn eine Woche weniger Protein ist? Aber ja, es schmeckt mir halt auch. Es ist gesättigt, ja, halt auch bis zu einem gewissen Grad, ja.
Ja. Das heißt, ich werde eine gute Woche alleine verbringen müssen. Was werde ich da tun?
Ja, du kannst du mit dem Stefan zu weiteren Podcast-Episoden verabreden oder so.
Also dürfen wir weiterarbeiten in deiner Abwesenheit. Sehr schön. Dankeschön. Danke für die Erlaubnis. Ich wollte eh schon um Arbeitserlaubnis beantragen bei dir für diese Zeit. Also das habe ich mir jetzt erspart. Ich habe die offizielle Erlaubnis sogar im Podcast bekommen.
Ist in Ordnung, ja.
Ja. Ja, ich denke, damit haben wir mal einen schönen Einstieg geschafft. Und wir können zur nächsten Frage übergehen. Die nächste Frage ist, genau, wie gefällt es euch wieder im Gym? Haben wir im letzten Podcast beantwortet. Überspringe ich jetzt mal. Aber ich würde übergehen zu, die können wir verbinden. Unsere Fitnessziele, privat und mit Kraftkörper, die eine Frage. Und ob wir schon mal KDK-spezifisch trainiert haben und ob wir Lust drauf hätten. Ich glaube, das kann man verbinden. Meine Fitnessziele. Also im letzten Podcast habe ich auch erzählt, ich will meine Trainingsfrequenz wieder etwas höher bringen. Ich habe mich dazu hinreißen lassen, weil ich das Homegym im Keller habe, dass ich Trainings ganz gern mal schiebe. Vom Vormittag am Nachmittag, vom Nachmittag am nächsten Tag und lieber halt noch weiterarbeite, ja, weil man halt die Möglichkeit dazu hat und ja, nicht drastisch, also im Schnitt immer noch meine guten 3 Trainings in der Woche gemacht, ja, aber ich habe einfach gemerkt, okay, das nimmt Überhand, also es nimmt vor allem das Sitzen und mehr Zeit in die Arbeit investieren nimmt Überhand und es tut mir sehr, sehr gut, den Kopf abzuschalten während des Trainings oder halt einen anderen Fokus zu haben während des Trainings und diesen Fokus-Switch, den möchte ich wieder mehr nutzen. Das heißt, mein erklärtes Ziel ist es, auf saubere 4 Trainings in der Woche zu kommen und ja, momentan bin ich ganz gut dabei und ja, der Switch oder die Zusatzmitgliedschaft in das Gym unterstützt das Ganze noch, weil wir dadurch einen Fixtermin haben, wo Julia und ich gemeinsam ohnehin ins Gym fahren und ja, das ist so mein Ziel. Was verfolge ich damit für ein Ziel? Ja, weiterhin im Grunde, sagen wir mal, Muskelaufbau, Muskelerhalt. Ja, also es ist natürlich noch, du hast nicht so viele Jahren, ist jetzt nicht großartig mehr, da sind keine großartigen Sprünge mehr zu erwarten. Aber ja, natürlich will ich das weiter erhalten und verbessern, was ich habe. Aber hauptsächlich ist es für mich eben, ja, progressiver Ausgleich zum restlichen Leben und das will ich einfach noch regelmäßiger etablieren oder wieder regelmäßiger etablieren. Ja, das sind so meine Fitnessziele. Ich habe sonst abseits des Krafttrainings oder abseits des eher Bodybuilding-orientierten Trainings keine großen Fitnesstrainings. Ich habe kein Problem mit meiner Ausdauer, dementsprechend mache ich dafür auch nichts, ja, sondern das erledigt sich durch das Krafttraining ohnehin, weil ich in höheren Wiederholungsbereichen trainiere. Ja, na, das ist es im Grunde. Du, Julia, hast du große Ziele?
Ich habe jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht, was ich darauf jetzt antworten soll, weil es gibt kein Ziel an sich, wobei irgendwie vielleicht schon, weil mein Ziel ist es ja, ich glaube, ich habe sie ja im letzten Podcast angesprochen und das ist das Thema, das mich gerade am meisten beschäftigt, ist mal jetzt grundsätzlich aus diesem Diät-Narrativ auszusteigen und einfach trotzdem zu trainieren und keine Dringlichkeit dahinter zu haben, dass da jetzt dass sich der Körper jetzt großartig verändern muss, aber einfach weiterhin auf diese, ja, die Trainingsfrequenz, so wie du es angesprochen hast, also diese 4 Trainings pro Woche, die meiste Zeit unterzubringen. Ich habe jetzt definitiv auch wieder, sicherlich durch das Gym, also die Trainings in das Gym fühlen sich jetzt sehr gut an. Das ist wieder jetzt so ein bisschen ein Aufschwung auch, den ich jetzt auch sehr gern mitnehmen, also so ein Trainingsaufschwung. Nicht, dass ich jetzt vorher irgendwie lascher trainiert hätte, aber Atmosphäre macht auch nochmal was mit einem, das schon. Und ja, habe gerade einfach wieder mehr Lust auf Training, aber im Prinzip geht es mir jetzt eigentlich hauptsächlich um, ja, weiß ich nicht, practice what you preach. Also es ist keine Dringlichkeit dahinter, man trainiert, weil es einem gut tut, weil es einem gefällt. Und trotzdem, ja, trotzdem schaue ich natürlich auch, denke mir, ja, vielleicht kommt nur irgendwo was dazu, dann freue ich mich. Schaue mich dabei in den Spiegel, aber es ist nicht der wichtigste Faktor. Ja.
Ja, heute war es übrigens geil. Also wir waren heute in das Gym und ich habe Oberkörper trainiert und ja, am Schluss Arme und Side-Delts. Und ja, der Pump war super gut. Also Arme sowie Side-Delts sind gepoppt und das ist schon etwas, was ich dann doch wieder sehr genieße, wenn ich merke, aha, Moment einmal, aha, so kann das ausschauen. Ja. Das hat man nicht immer, dieses Gefühl. Und alle Trainings bringen das immer so schön zum Vorschein, aber heute war das cool. Und ja, wie du sagst, es gibt Aufschwung. Ja. Das ist so.
Ja.
Ja. Das ist ein anderes Licht, das ist ein anderes Setting. Ja. Man hat mehr Spiegel. Also ja, das macht schon was. Ja.
Das fasziniert mich ja persönlich immer wieder, dass man sie, wenn man ein Trainingsvideo aus einem guten Engel aufnimmt, dass ich denke mir manchmal, boah, wer ist das? Bin das ich? Boah, Wahnsinn. Und wenn es aus einem anderen Engel aufgenommen wird und man dann irgendwas sieht, wo man random durchs Bild geht, ja, denkt man sich so, aha, das bin auch ich.
Ja. Ja, auch Wahnsinn.
Ja, es ist echt spannend, ja, wie das innerhalb von ein paar Sekunden, aber ich finde das so heilsam, ja, weil das ist halt einfach ein Körper, der sich durch den Raum bewegt und wenn der gut beleuchtet ist und wenn alles passt, dann poppen Dinge raus, die super sportlich ausschauen und wenn man sie gerade, weiß ich nicht, wenn ich mich von der Leg-Curl-Maschine runterrolle und dann durchs Bild gehe, denke mal so, ja, hat die schon mal trainiert? Weiß man nicht.
Weiß man nicht, ja. Aber, Schrödingers Trainingsstatus.
Aber es ist einfach nicht mehr diese, ja, ich finde, das führt teilweise auch zu mehr Akzeptanz. Also ich glaube, manchmal kann es ein Trigger sein, wenn man sie viel beobachtet und ich glaube, man muss das auch sehr bewusst einsetzen, also wenn man ja, Spiegel abchecken etc., wenn man gerade noch ein großes Problem mit dem Körper hat oder da irgendwie darunter leidet, ja, ist glaube ich wichtig, dass man das nicht zu oft macht, aber andererseits die Konfrontation damit, dass der Körper halt mal so aussieht und mal so und dass man sich mal wohlfühlt und mal nicht wohlfühlt, das ist mir jetzt in das Gym wieder stärker aufgefallen, dass das innerhalb von Sekunden einfach wechseln kann und dann ist mein Resümee, ist eh wurscht, ja, ich gehe eh weiter trainieren, whatever. Ja.
Wenn das Resümee ist, ist das super, aber oftmals kommt das Resümee, boah, ich schaue schrecklich aus, ich muss meinen Trainingsplan ändern oder ich muss auf Diät gehen oder so. Und das ist halt das Gefährliche. Also wenn man diesen eine Momentaufnahme nimmt, wo man sich nicht gefällt, vielleicht auch keine Momentaufnahmen gerade hat, wo man sich gut gefallen hat oder die gleich wieder vergessen hat. Also wir Menschen sind ja so, negative Emotionen wirken 100-mal stärker als eine positive Emotion. Gutes Beispiel dafür ist, man gewinnt 100 Euro, ja, man freut sich kurz drüber, aber angenommen, man kriegt eine Geldstrafe um 100 Euro, die wirkt wochenlang nach und man ärgert sich ewig drüber. Ja. Und so ist das leider bei uns Menschen, wir wiegen das Negative viel, viel stärker, evolutionsbedingt wahrscheinlich auch, weil wir uns ja vor Gefahr schützen wollen. Und da muss man aufpassen, ja, dass man die positiven Sachen nicht komplett vergisst, vielleicht mehr feiert sogar und die negativen nicht überbewertet. Ja.
Also ich glaube, da waren wir eh auch schon alle mal um uns gedacht, oh mein Absolut. Gott.
True.
Und ja. Dann zweiter, warum sind alle anderen ärger als ich? Und
ja. Ja, das ist eine Entwicklung. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich ist es in jedem Prozess, wenn man irgendwas lernt, lernt zu tun, ja, dann merkt man plötzlich, falls ein, das ist immer so dieser Moment, wo man fängt an und glaubt, man wird gleich Person XY, ja, wenn man halt damit begonnen hat, und dann fällt einem auch so auf, dass es halt Unterschiede in Menschen gibt, wie schnell sie etwas lernen oder wie schnell sie da hinkommen. Und außerdem kriegt man mit, okay, Moment mal, das dauert vielleicht auch eine Zeit, ja, also das geht nicht gleich, da kommt dann der Frust auf, ja. Aber der Frust bringt dann eh nicht weiter, durch den muss man durch.
True. Ja, HDK.
Nein, Moment, haben wir übersehen. Haben wir auslassen? Ja, das geht nicht.
Deine Fitnessziele.
Ja, also bei mir ist, würde ich sagen, ähnlich wie bei Julia. Das Tun ist das Ziel, so in etwa. Ja, das ist es wirklich. Ich möchte meine 3 bis 4 Mal pro Woche ins Gym gehen. Im Moment sind es gerade eher 3 Mal, weil schon da viel in der Arbeit zu tun hat. Und ich muss sagen, alleine mag ich nicht ins Gym fahren. Also. Ja, wir sind halt eine Dreiviertelstunde entfernt, so circa. Ja. Das ist halt so. Ja, ja. Ja.
Aber das ändert sich, wenn man verheiratet ist. Da bist du liebend gerne alleine wohin fahren. So wie die Julia nächste Woche.
Aber es ist wirklich witzig. Also es ist schon, ich kann mir das gut vorstellen bei euch beiden. Bei euch beiden ist das so Quality Time auch, oder? Also ja, so gemeinsame Zeit. Und dadurch, dass Marcel und ich ja eh den ganzen Tag irgendwie uns sehen, zusammenarbeiten, bin ich auch ganz froh, wenn ich mal nicht, also tut auch manchmal gut, aber ich glaube, das ist eben der Unterschied, wenn man sich nicht so viel hat am Tag, dass man dann die Zeit eben braucht. Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage.
Mach mich weiter. Ich bin schon nebenbei habe ich schon Steam aufgemacht, ich lade mir schon den nächsten PC-Spiele runter, damit ich verschwinden kann, und ich brauche dich nicht mehr, es ist okay.
Drei-Kampagne anfangen, Marcel.
Ja, stimmt. Ja. Jedes Mal, wenn ich das beginne, habe ich nur 30 Minuten Zeit dafür und dann denke ich mir, bis ich da wieder drinnen bin und dann. Ja.
Aber wenn ich die Julia eh nicht sehen will, dann.
Stimmt, ja. Stimmt. Dann geht es ja aus. Das werden wir machen.
Ich habe jetzt nicht verstanden, um was ist jetzt. Was? Welche Kampagne?
Baldur's Gate 3.
Ah, okay.
Die Kenner kennen es.
Ja, den Namen kenne ich auch, weil. Aber ich weiß nicht, was dahinter steckt. Also,
naja. Da Baldur's Tor ist im Grunde ein Ort in einer Fantasy-Welt. Ja. Darum hat sie im Prinzip eine komplette Spielreihe und große Geschichte entwickelt, die recht gefeiert wird in der Rollenspielwelt.
Ja, ist auch wirklich bahnbrechend, meiner Ansicht nach. Also, so wie damals der erste Teil, der auch komplett das umgedreht hat, und ich kann mich noch erinnern, dass ich meine komplette Festplatte ausmisten musste, weil die Installation ganze 2 Gigabyte war.
Ja, das war riesig damals.
Das war damals absurd eigentlich für ein Spiel.
Richtig. Und jetzt gibt es das fürs iPad im App Store zum Download. Schon.
Naja, Marcel, dann nächste Woche, ich bin auf La Gomera, du bist da dann beim Baldur's Gate.
Ja, da musst du nur länger fortfahren, also mit einer Woche ist da nicht viel getan.
Während die Digital Detox macht, machst du Digital Immersion sozusagen.
Immersion, ja. Richtig, ja. Immersion, ja. Ja, ja, ich verschwinde. Das warte ja, eh noch. Also wir schauen ja gerade sehr viel Star Trek und ich muss sagen, könnte das Holodeck nicht schon da sein? Das wäre schon ziemlich geil.
Das ist der Traum.
Ja, ja. Das wäre mein Urlaub dann. Ja. Na gut, Fitnessziele, ihr seid alle total fad, einfach weiter trainieren.
Ja, es ist halt irgendwie, wenn man schon eine Zeit lang trainiert hat, ist halt so, ja. Weitermachen. Stimmt. Es hilft eh nichts.
Es hilft eh nichts, richtig. Ja. Ja. Na, für mich, ich sag's eh immer wieder, für mich rückt wirklich immer mehr in den Vordergrund dieses Gefühl während und nach dem Training. Ja. Es ist, das war immer schon geil, ja, aber jetzt wird es immer mehr zum Hauptgrund, warum ich trainieren gehe. Also weniger das Muskeln jagen, weniger das Zahlen jagen. Das passiert eh. Ja. Also ich trainiere deswegen nicht lasch, aber ich trainiere deswegen nicht unprogressiv. Ja. Aber hauptsächlich geht es mir darum, nach dem Training zum Beispiel aus dem Keller raufzukommen und mich einfach angenehm erschöpft zu fühlen und ja, stolz zu sein, dass ich das erledigt habe, was ich erledigt habe. Das fühlt sich gut an. Ja.
Und, ja, voll. Ja. Deswegen werden wir es auch ein Leben lang machen, weil da gibt es auch keine Burnout-Erscheinungen mehr. Ja,
ja richtig. Ja. Wenn die Dringlichkeit wegfällt und man gemerkt hat, ja, der Körper ist nicht so ein 0-1-Ding, sondern der verändert sich dementsprechend, was du die meiste Zeit mit ihm machst, dann kann man entspannt und auch also entspannt trainieren, mit entspannt sich die Sachen abholen und die anderen Vorteile genießen.
Jetzt muss ich noch mal was ergänzen. Ich glaube, was mich schon noch immer motiviert oder antreibt, ist, dass ich mir denke, wenn ich so weiter trainiere, also so diese Alterspräventionen ist schon was mir, also wie jung kann der Körper noch wirken oder sich anfühlen, ausschauen, whatever, ja, damit man sozusagen, also dieser Kampf gegen den Abbau und das Alter ist schon, das motiviert mir, also das ist schon.
Ein großes Ziel ist der Old Man Eisenhower, also wirklich alter, cooler Dude, der immer noch, ja, voll im Leben steht, stark ist und auch so aussieht. Ja. Also das ist schon ein sehr, sehr cooles Lebensziel. Ja. Wobei ich nicht darauf hinarbeite, wenn man aufs Altern hinarbeiten, ist irgendwie absurd. Ne? Passiert eh.
Aber ich glaube, das ist trotzdem nur was motiviert, dass man weiß, da tut man was für.
Und wir kennen wahrscheinlich alle Leute, also alle irgendwie im Bekanntenkreis oder Verwandtenkreis, jemanden, der das vielleicht auch wirklich so gelebt hat. Also es gibt nur wenige solcher Beispiele, die ich wirklich im echten Leben kennengelernt habe, aber die waren super imposant. Also wenn da so ein 80-jähriger Dude vor dir steht, der gerade vom Mountainbike, von der Bergtour zurückkommen ist, jetzt ein Liegestützprogramm durchführt und geistig und körperlich voll fit ist, das ist einfach irre imposant für mich. Ja.
Ja.
KDK. Super Übergang zu KDK. Erste Frage, haben wir schon so trainiert? Alle nicken, ja, haben wir schon.
Vielleicht sollte man klären, was KDK bedeutet. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder...
Stimmt. Auch Powerlifting oder Kraft-3-Kampf, das ist das spezifische Training der großen drei. Die großen drei sind Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben. Und das gibt es eben auch wettbewerbsmäßig. Das heißt, da wird dann auf eine Wiederholung mit dem schwersten Gewicht gearbeitet, das man schafft, um sich dadurch ein Totalgewicht in diesen drei Disziplinen zu erarbeiten und hoffentlich dann den Gesamtsieg einzuholen oder zumindest eine gute Platzierung. Und ja, ist eine spezifische Art von Krafttraining, nämlich Maximalkrafttraining. Es geht wirklich darum, die maximale Kraft für eine Wiederholung abzurufen und ist was sehr, sehr Lustiges, weil es sehr, sehr technisch ist. Die Übungen Bankdrücken mit der Langhantel, Kniebeugen mit der Langhantel, Kreuzheben mit der Langhantel haben einen großen technischen Faktor. Natürlich nicht bei weitem nicht so groß wie viele andere Sportarten, aber für Krafttraining oder für Kraftsport eines der technischsten Sachen, die man so machen kann. Und da geht es viel darum, seinen Körper so um die Stange zu bewegen, dass es möglichst effizient auch passiert. Also es geht nicht nur darum, wirklich kräftig im Sinne von Muskelkraft zu sein, sondern halt auch so zu arbeiten, dass man möglichst effizient die Schwerkraft überkommt. Das ist der technische Part von dem Ganzen. Und wir mussten das alle drei machen. Also ich habe vorher schon so trainiert und Teil der Dipple Strength Ausbildung bei Intelligent Strength war auch so ein Max-Kraft-Test. Nicht nur in diesen drei Disziplinen, sondern noch in zwei weiteren. Und das heißt, da haben wir das auf jeden Fall gemacht. Ich habe es davor schon etwas länger gemacht für die Kenner. Ich habe das Programm, muss ich kurz aufpassen, dass ich nicht das Falsche sage, 531 war es, glaube ich, vom Jim Wendler damals und auch so Starting Strength und so weiter vom Ripto habe ich damals gemacht, einfach weil mich dieser technische Aspekt sehr, sehr gereizt hat und weil es für mich auch neben der muskulären Entwicklung, neben der körperlichen Entwicklung hat es eine klare Steigerung gegeben. Ich habe auch klar auf dem Papier gesehen, wieder stärker geworden. Nächste Woche mache ich das. Okay, werde ich das schaffen? Und das ist schon sehr, sehr cool. Ja. Ja,
das hat mich damals auch gezogen, weil ich habe ja eigentlich mit dem echten Training, unter Anführungsstrichen, mit CrossFit angefangen. Und da haben wir hier und da halt so Krafttrainingsblocks drinnen gehabt mit eben den großen drei. Und da war halt irgendwie so, ja, ich habe viel lieber mein 5x5 Backsquats als 100 Burpees.
Verständlich, ja.
Und dann habe ich mir halt gedacht, naja, wie ist das, wenn man nur das trainiert? Und damals hat es noch nicht so viel Information gegeben und eben in dem CrossFit-Bereich war auch eben dieses 531 beliebt. Mhm. Dann habe ich auch mit dem eigentlich angefangen. Dann, das war so eigentlich überhaupt das erste Krafttrainingsprogramm so richtig, das ich gemacht habe, glaube ich. Ja.
Ja, cool. Der 531 war schön, weil es eine schöne Wochenprogression gegeben hat. Man hat genau gewusst, was man die nächsten 4 Wochen macht. Und dann hat man den nächsten Zyklus gestartet und war hoffentlich schon stärker. Und das hat mich schon auch einige Jahre begleitet, weil es ja, sehr klar einfach ist, wie dein Weg ausschaut und wie du besser wirst. Also schon sehr nice.
Ich habe nicht 531 gemacht, sondern ich bin mit 753 eingestiegen, Marcel.
Das war die Version von Matt August.
Von Matt August, ja, genau.
Ja. Das war schon ein bisschen absurd, ehrlicherweise. Der hat dann gar wirklich 10 Sätze mit 3 Wiederholungen hat der am Schluss dann gehabt. Oh, das war unglaublich.
Genau, das war sehr witzig. Naja, aber das war so, ich glaube, das hast mir du damals empfohlen zu Beginn. Mhm. Und witzigerweise war ja mein erster Coach im Team 3DMJ, der Brad, war ja eigentlich ein Powerlifting-Coach. Genau. Und ich habe sehr Powerlifting-orientiert trainiert. Nie vorher, also nie jetzt in dem Zeitraum keine Wettbewerbsambitionen gehabt, aber das war eigentlich auch, mein Einstieg war auf jeden Fall auch technisches Arbeiten an den großen drei Lifts. Also das hat auch mir Spaß gemacht. Eben jetzt auch eigentlich immer eher, tut es jetzt immer noch, wobei jetzt habe ich eigentlich schon auch an höheren Wiederholungsbereichen, also durch die Bodybuilding-Phase bin ich dann auch auf den Geschmack gekommen, aber so grundsätzlich, glaube ich, hätte es mich immer oder würde es mich immer eher zu niedrigeren Wiederholungsbereichen hinziehen und zu schwereren Lifts. Aber was ich daran nicht mag, ist diese Erschöpfung, die ich dann danach im Alltag spüre und dass das Training dadurch so lang dauert. Also ich kann mich erinnern auf die Strength-Coach-Phase, wo es halt wirklich wichtig war, da jetzt in dieser kurzen Zeit sie an diese Zahlen halt auch anzunähern. Und das ist schon zeitintensiv. Also wenn man dann die Aufwärmsätze bei der Kniebeuge oder bei den Deadlifts oder auch beim Bankdrücken, also da sind halt viele lange Pausen nötig. Und zwar, der Lift selber hat mir immer gefallen, aber das, was dann die Trainingsdauer.
Ja, das ist ja auch der Grund, warum bei den Powerliftern neben den Racks immer kleine weiße Klappstühle stehen. Ja. Weil der Powerlifter geht hin, macht seinen Satz mit 3 Wiederholungen Kniebeugen, ist komplett fertig danach und muss sich dann wirklich vollkommen erschöpft auf diesen Sessel fallen lassen. Ich habe immer Angst, dass die komplett zusammenbrechen, die Sessel, weil die schauen nicht super arg stabil aus. Und dann wird einmal, ja, da 10 Minuten gerastet, weil dann kommt der nächste Satz mit 3 Wiederholungen und irre viel Gewicht. Das ist Powerlifting-Training, ja. Natürlich, man kann es sich noch effizienter gestalten, wenn man will, aber wenn man wirklich auf Wettbewerbe hintrainiert, ja, will man nicht sparen in der Pausenzeit.
Ja. Ja. Also von dem her hat man natürlich in der Strength Coach Ausbildung schon dieses Feeling gehabt von, man muss halt maximal in einer Übung dann am Tag X etwas aufs Papier bringen. Und das ist schon, also war eine sehr coole Erfahrung. Aber für mich war es halt auch so, dass, also es war halt auch ein geringer Zeitrahmen, muss man jetzt auch dazu sagen. Aber das war schon der Zeitpunkt, wo ich auch gemerkt habe, Schulter, unterer Rücken, also langfristig.
Hüfte bei mir, Hüfte.
Hüfte war es bei dir, ja. Langfristig hätte es schon Probleme wahrscheinlich bei mir verursacht, ja.
Naja, langfristig hätte ich viel mehr in Prävention wahrscheinlich stecken müssen, noch viel mehr tüfteln müssen, wie ich die Übungen auf meine Anatomie anpasse, wahrscheinlich auch in Kauf nehmen, dass ich dann an gewissen Übungen nicht so stark bin am Papier, weil ich vielleicht eine andere Technik brauche, Stichwort Deadlift, also ich habe dann einen Sumo-Deadlift gemacht, ja, und bis zu 170 Kilo bin ich hochgekommen, nur dann habe ich halt die Hüfte relativ schnell mal gespürt, ja. Das heißt, meine Hüfte war für diese extrem breiten Stand nicht gebaut. Wahrscheinlich hätte ich dann Zeit investieren müssen, um hier enger zu stehen oder halt so Semi-Sumo zu arbeiten und zu schauen, ob das geht. Und ja, auch das nimmt wieder Zeit weg und bei Bodybuilding empfällt das halt alles. Ja. Wenn du gerade Schmerzen hast bei einer Übung oder wenn du irgendwo eine Schwachstelle hast und du merkst, diese Übung reizt es, dann passt du entweder diese eine Übung an oder tauscht sie überhaupt komplett aus und du wirst keinen Nachteil haben dadurch. Und das ist halt schon schön. Ja. Punkt zur Nachhaltigkeit.
Was war da damals, was war da nochmal das Ziel bei der Strength Coach Prüfung? Ich habe das schon wirklich das wievielfache vom Körpergewicht?
Das 6- und 7-fache oder das 5- und 6-fache bei den Frauen. In 5 Übungen, Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeugen, Military Press, also Schulterpresse mit der Langhantel, und Klimmzug mit Zusatzgewicht, wo nur das Zusatzgewicht gezählt hat.
Genau. Ja.
Genau.
Stimmt, da habe ich damals, das weiß ich schon, ich weiß, dass ich 320 erreichen habe müssen. Das ist in meinem Kopf festgebrannt gewesen, weil ich habe genau gewusst, es war ja aufs Körpergewicht gebunden und ich habe gewusst, ich muss jetzt mein Körpergewicht halten, also sonst muss ich stärker werden und das geht sich in dieser kurzen Zeit, geht sich das nicht mehr aus.
Richtig. Ja.
Was sehr spannend.
Ja, war stressig auf der einen Seite. Mir hat es Spaß gemacht und ich habe kein Problem gehabt, dann die Zahlen zu erreichen. Aber es war leider auch die Zeit, wo dann mein erster Nabelbruch dann aufgetreten ist. Mhm. Und ja, das war halt eine Kombination aus, also wie gesagt, ich habe vor der Strength-Coach-Ausbildung schon Kraft, also Powerlifting-orientiert trainiert. Das heißt, da ist jetzt nicht diese Phase dran schuld. Aber ich glaube, es war eine Kombination aus genetischer, programmierter Schwäche sozusagen. Dieser Punkt hat irgendwann brechen müssen. Und da war es halt dann erreicht. Ja. Und leider habe ich dann auch wirklich frühzeitig aus der Competition aussteigen müssen. Ich hatte meine Zahlen schon erreicht und ich habe immer alles mitgefilmt und habe es dem Andi-Büßler geschickt und das war kein Problem. Aber natürlich hat es mich geärgert, weil ich habe auf ein anderes Ziel hingearbeitet. Also ich habe das 6-fache erreicht gehabt, wollte die 7-fache noch holen. Das wäre auch möglich gewesen, ist dann nicht mehr gegangen oder wäre nicht besonders gescheit gewesen, sagen wir so. Ja, und das war tatsächlich auch das Ende von Powerlifting-Training bei mir, weil ich gesagt habe, ja toll, kannst eh Spaß haben an diesen Maxkraft, eine Wiederholung auf maximales Gewicht Übungen, aber wenn du dir halt Nabelbrüche zuziehst, dann ist das nicht besonders lustig, ja. Auch hier wieder ein super nachhaltiger Aspekt des Bodybuildings, wenn du das richtig machst. Ja. Also das passiert dir halt einfach nicht. Ja. Leg Press ist noch gefährlich, die 45 Grad Leg Press. Also wenn man anfällig ist für solche Geschichten, dann sollte man vielleicht diesen irren Bauchdruck auf 45 Grad Beinpresse vermeiden. Ja. Da haben wir leider einen zweiten geholt. Aber seitdem passt's.
Die Schnell-Leg-Press in das Gym, das ist die die den ärgsten Druck, finde ich, aufbaut im Bauchraum oder im gesamten Oberkörper.
Ja, das Schöne ist, es ist nicht notwendig. Also man muss nicht mit diesen Geräten arbeiten, wenn man hier vielleicht eine Schwäche vermutet oder hat und kann trotzdem eine großartige Beinmuskulatur aufbauen. Ja.
Ja, also und, mein Resümee wäre sicherlich, also würde mich interessieren, wird mir auf eine gewisse Weise sicherlich auch Spaß machen, aber so diese, die Schmerzthematik, die dabei dann begonnen hat und gleichzeitig so die Trainingsgestaltung an sich, die mir zwar eigentlich eh auch gefallen hätte, aber einfach dieses lange Training, das wäre sie auf, ja, wäre in dem Rahmen dann, wäre mir zu viel gewesen, glaube ich, ja. Einfach. Ja. Was mir aber schon noch ein bisschen wurmt, und die Frage ist, ob ich das nicht nur vor meinem 40. Geburtstag erledigen sollte. Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Das wäre jetzt nur ein Ziel. Ein Ziel, ich habe zwar jetzt schon ewig keine Langhantelkniebeuge mehr drinnen, ich wollte immer mal 100 Kilo squatten. Und ich bin nur, glaube ich, bis zu, jetzt weiß ich nicht, waren es 95 oder waren es 92,5, das weiß ich nicht mehr. Bin nicht weiter raufgekommen, das ist nicht mehr ausgegangen. Also da habe ich meinen Fail dann gehabt bei der Aufnahme. Und das wäre schon was.
Das hättest wahrscheinlich relativ schnell erreicht. Musst du überlegen, an Muskelqualität hast du sicher noch einiges aufgebaut in der Zeit jetzt da.
Definitiv,
Und natürlich auch an technischer Proficiency. Na, also ja, wäre ein cooles Ziel. Ja, stimmt.
Ja, danke für den Anstoß. Vielleicht greife ich das noch an. Ja.
Naja, der erste Weg wäre, Kniebeugen einfach mal ins Programm zu nehmen.
Das ist richtig. Also ohne eine Langhantel-Kniebeuge im Programm werde ich diesen Max-Versuch wahrscheinlich fehlen. Morgen ja.
Von dem Trainer. Du bist alleine.
Du bist alleine, ja. Oder aufgewärmt, noch nüchtern vor dem Frühstück.
Voll. Mach das. Ja.
Ja, ist schon ein cooles Gefühl. Also so freies Gewicht dann auf dem Rücken liegen zu haben, ja, und imstande zu sein, dieses auch bewegen zu können, ist schon sehr, sehr cool. Ja.
Wenn man es vertragt.
Wenn man es vertragt, ja. Bei dir gab es auch ein paar Schmerzthematiken, oder Stefan?
Ja, total. Es ist mein Rücken, der noch in den 5-3-1-Zeiten angefangen hat, Probleme zu machen, ziemlich heftig. Und ich dann halt eben drumherum gearbeitet habe, sehr lange versucht habe, das irgendwie wegzubekommen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nein, ich mache einfach das Bodybuilding-Training, weil wenn ich ein Problem habe, dann, wie gesagt, arbeite ich drumherum. Und habe dann eben gezwungenermaßen wieder für die Strength-Ausbildung angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und es ist halt so wie immer wieder zurückgekommen. Also Führung ist immer super. Ich habe mich von Andi und Alex Bürzel damals beraten lassen und auch mit Grump Alex gemeinsam gearbeitet. Das ist alles schön. Aber wenn ich anfange, regelmäßig so mehr als 100 Kilo an meinem Rücken zu haben, dann in der Kniebeuge ist es vorbei einfach. Dann kann ich die Trainingssessions schon runterzählen, den Countdown.
So viele habe ich noch.
Ja, ja. Ich kenne das schon, da habe ich dann so einmal so einen Warnschuss, wo ich mir denke, so, sind das Rückenschmerzen oder ist mein Rücken nur sehr müde? Ich, ja, na gut, das geht schon noch und dann beim nächsten Mal geht es eh noch und dann das zweite Mal ist es dann so, nein, jetzt sind es Rückenschmerzen, aber nicht, ist eh nicht so schlimm. Und tue ich noch zweimal und dann ist es schlimm.
Ja, das ist Powerlifting-Training, also das kann passieren. Natürlich nicht Standard, nicht bei jedem, muss sagen, aber ich glaube, diese Geschichten gibt es öfter, als man das so vermutet. Also es ist halt einmal eingeschränkte Übungsauswahl und da kann man so viele Assistance-Übungen machen, wie man will. Wenn man diese spezifischen Übungen also auf irgendeine Art und Weise nicht verträgt, dann wird man immer Komponente im Training haben, die einem mehr Schaderes bringt, strukturell, und dann hat man halt das Thema. Und ja, dann ist halt die Frage, ist es das wert?
Ja.
Richtig. Und ja, damals immer gescherzt, weil in den Powerlifting-Zeiten war es so, man wärmte wirklich lang auf, damit man das strukturell eben auch aushält und da wirklich vorbereitet ist für die Übungen. Und wie ich dann gewechselt habe wieder zum Bodybuilding-Training, war ich im Grunde mit dem halben Trainingsplan schon fertig, bis ein Powerlifter begonnen hat, seinen ersten Arbeitssatz zu machen.
Aber
das ist die Realität. Ja. Und irgendwann stand bei mir die Zeiteffizienz halt nicht mehr im Vordergrund. Vor allem, wenn man es nicht wettkampforientiert macht, ja, dann muss ich echt fragen, wofür tue ich das eigentlich?
Ja.
KDK. Ich muss wieder die Fragen hervorholen. Ich habe sie natürlich weggeklickt in meinem Eifer. Jemand hat gesagt, Q&As sind cool. Danke. Wieso ist euer Newsletter inzwischen so penetrant, nervig, frequent geworden? Hat jemand anonym gefragt. Früher war euer Marketing angenehmer als Follower. Aber es sind eh zwei beschwichtigende Smileys dabei. Der eine ist so dieser Peekaboo und der andere ist der Hag. Ich hab's nicht so gemeint. Also ja, wir haben etwas verändert. Der Newsletter geht beinahe täglich raus derzeit. Und wir haben noch etwas verändert. Wir führen keine Erstgespräche mehr mit unseren Interessenten. Und ja, diese beiden Sachen korrelieren. Ja. Wir haben erkannt, dass wenn wir regelmäßig schreiben und regelmäßig über das schreiben, was wir tun, Einsicht geben in das, was wir tun, Einsicht geben in das, was wir denken und wie wir denken, dann zieht das die richtigen Leute an, die auch mit uns zusammenarbeiten wollen. Das ist ja der eine Grund, warum wir den Newsletter erhöht haben, also die Frequenz erhöht haben, wenn wir gemerkt haben, aha, das lesen einige Leute und manche kriegen dann diesen Schubs, wo sie sagen, okay, und jetzt gehe ich es an. Ja, jetzt mache ich das mit denen. Und das hat uns dazu bewogen, dann auch wirklich die Zeit, die wir sonst in Erstgespräche gesteckt haben, lieber in den Newsletter zu stecken und ehrlicherweise halt auch in unsere Kunden. Ja, weil Erstgespräch ist ja meistens bis zu 3 Stunden Aufwand mit allem drumherum. Ja, und es ist dann nicht klar, ob die Person Kunde wird oder nicht Kunde wird. Die Person hat viel Mehrwert bekommen, weil wir immer auch eine beratende Rolle in diesen Erstgesprächen eingenommen haben, kostenlos. Und die Zeit ist uns vom Coaching abgegangen, die Zeit ist uns von dem abgegangen, was wir eigentlich gern tun, nämlich Content erstellen, ja, schreiben, und das haben wir umgestellt. Das haben wir jetzt einfach ganz klar verändert. Ja, und ich muss sagen, das ist für uns eine schöne Umstellung, weil wir beide, also ich spreche jetzt auch für dich, Julia.
Ja, wir beide stimme mit allen gerne, überein, was du sagst.
Weil wir beide sehr, sehr gerne schreiben, im Prinzip dadurch ja auch unsere Instagram-Accounts aufgebaut haben und immer wieder die Rückmeldung bekommen haben, die Inhalte, die wir bringen, sind super. Und ja, mir ist bewusst, nicht jeder findet super, regelmäßig Mails von uns zu bekommen. Und wir haben auch mehr Unsubscribes bekommen. So ist es heute. Ja. Wir schreiben auch in das Willkommensmail, das man inzwischen bekommt, rein. Es wird täglich eine Mail kommen und es ist okay, wenn du dich unsubscribest und wenn du das nicht haben möchtest. Und ja, so handhaben wir das, weil im Gegenzug gibt es halt auch sehr, sehr viele Leute, die das sehr genießen, fast jede unserer Mails lesen und uns auch Feedback geben und ja, zu einzelnen Themen gerne mal antworten und über das freuen wir uns auch.
Ja. Also es ist absolute Verbesserung, so würde ich es jetzt auch sehen, weil also es gibt mehrere Gründe eigentlich auch noch für die höhere Frequenz bei den Mails, weil wir haben es ja bis jetzt so gehabt, dass wir einen langen Newsletter gemacht haben. Der war sehr lang, der war zu lang. Wir haben nicht mehr diese Aufmerksamkeitsspannen. Das fällt mir nämlich bei mir selbst auf. Mir fällt selbst auf, was ich gerne lese. Und wie ich gerne lese und ich produziere jetzt so, wie ich merke, dass ich auch verdauen kann. Und das sind dann halt kürzere Mails und kürzere Insights, die aber durchaus sehr spezifisch auf ein bestimmtes Thema ausgerichtet sind. Und ja, also das fühlt sich sehr gut an und es fühlt sich auch sehr gut an, wie der Prozess abläuft, nämlich dass Leute daraus Mehrwert gezogen haben, sich wiederfinden und deswegen zu mir kommen, zu uns kommen und wir können sofort loslegen und können die Zeit wirklich effizient nutzen, weil das ist, ich glaube, für jeden Selbstständigen oder ja grundsätzlich, man muss natürlich schauen, wie strukturiert man seine Arbeit, dass man einen hohen Mehrwert generieren kann auf der einen Seite und dass man ja, dass es einem auch gefällt, wie man arbeitet, ja. Und ganz ehrlich, meine Woche mit extrem vielen Sales Calls voll zu füllen, ist nicht mein Traum. Also mein Traum ist es, lieber Insights zu geben und mit Leuten sofort loszulegen, die sagen, ja, passt, ich möchte, ich weiß, wofür du stehst, ja, ich weiß, was du mit mir machen wirst, ich möchte dahin. Das ist ein weit angenehmerer Prozess, ja.
Ja, ja, die Frage stellt sich gar nicht mehr. Ne? Also wenn jetzt Leute sich bei uns melden und sagen, ich will gerne mit euch zusammenarbeiten, stellt sich nicht die Frage, wofür steht ihr, was macht ihr mit mir, wie wird der Prozess aussehen? Ja, wir schicken ein Dokument aus und die Leute können sich in Ruhe durchlesen, wie der Weg aussehen wird. Aber im Grunde wissen die Leute das, im Grunde wissen sie, was sie bei uns bekommen. Und das ist der Riesenunterschied zu früher, wo wir mit Leuten, die uns nicht so gut gekannt haben, ins Erstgespräch gegangen sind, dort erstmal alles erklären haben müssen, erstmal auch die Philosophie erklären haben müssen, was natürlich unmöglich ist in einem kurzen Gespräch. Ja. Man schafft dieses Vertrauen auch nicht in so einem kurzen Gespräch. Und es war redundant. Es fühlt sich auch nicht besonders gut an, immer wieder das Gleiche zu erzählen und auch schon zu merken, ach, na, ich weiß schon jetzt, das ist kein guter Fit. Ja. Die Person passt nicht zu uns. Es ist eh besser, wenn es nichts wird, ja, weil wir werden beide nicht glücklich werden. Und das verhindern wir komplett. Das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Ja. Wenn jetzt jemand kommt, passt das halt einfach. Und wie du sagst, also aus der selbstständigen Sicht wesentlich angenehmeres Arbeiten. Und ich glaube, es ist auch für Leute, die sich für unser Coaching interessieren, auch viel angenehmer, weil es gibt, glaube ich, einige Leute, die nicht unbedingt in Erstgespräche kommen wollen. Ne? Und somit müssen sie es nicht mehr und kriegen aber trotzdem die volle Einsicht in unser Tun und ins Arbeiten. Und ja, Philosophie und was wir heute so mit Kraftkörper alles tun. Ja. By the way, wenn euch das interessiert, also wenn euch der Newsletter interessiert, einfach auf die Webseite gehen. Direkt auf der Homepage gibt es die Möglichkeit, euch einzutragen. Ihr könnt euch jederzeit wieder abmelden, wenn es euch nicht gefällt. Würde ich übrigens auch demjenigen empfehlen, der die Mails als penetrant empfindet.
Voll,
wobei es ja interessant ist, sie einerseits abonniert zu haben, aber gleichzeitig als penetrant zu empfinden. Vielleicht steckt doch noch ein bisschen Mehrwert drinnen, den man ganz gerne mitnimmt. Und inzwischen habe ich so gemacht, auch ein Tipp vielleicht für alle. Newsletter sind nicht nur Werbematerial, ja, nicht von uns, nicht von anderen, sondern ich habe inzwischen sehr, sehr viele Newsletter abonniert, die mich wirklich, wirklich interessieren. Das ist wie Blogging, das ist wie ein Social-Media-Kanal. Man kann da Mehrwert rausziehen und ich tue das auch. Klar, ich lese nicht immer jede Ausgabe eines einzelnen Newsletters, den ich bekomme. Und ich habe mir dafür eine Regel eingerichtet in meinem Mailprogramm, dass dieser Newsletter auch in einem speziellen Ordner abgelegt wird, damit ich nicht übergehe davon. Und den Ordner schaue ich mir dann zu gewissen Zeitpunkten immer wieder an. Also auch das kann man tun, ne? Damit man nichts verpasst auf der einen Seite, aber vielleicht nicht überschwemmt wird von Informationen. Ja. Weil was nervt einen, wenn jetzt in der Sekunde was reinkommt, was eine Notification auslöst und dann ist es nur ein Newsletter.
Ja, das stimmt, ja. Ja,
also vielleicht die Strategie zu Newslettern durchaus auch ändern und die Einstellung vielleicht zu Newslettern auch ändern. Also nur das abonnieren, was interessiert, auf der einen Seite, eh klar. Und auf der anderen Seite das vielleicht wirklich so als Blog und als Pull-Medium auch sehen, wo man selber dann sagt, okay, und jetzt interessieren mich die Newsletter dieser Woche und die schauen wir jetzt durch und dann schauen wir da eine Woche lang nicht rein oder zwei Tage lang nicht rein. Ja. Ja. Also kann man das auch handhaben.
Ja, ist okay, auch mal einfach welche ungeöffnet zu löschen, weil man denkt, jetzt habe ich keine Zeit, jetzt mag ich nicht, ich will meinen Posteingang aber leer haben.
Ja.
Dann lösche ich halt einmal alles und wenn ich dann wieder Kapazitäten habe, dann lese ich weiter. Ne?
Genau.
Ja.
Also so mache ich das meistens, ja.
Ja, ja. Richtig. Ja. Ja, auch by the way, sollten Online-Coaches zuhören und das interessant finden, wir stehen gerne bereit für Austausch, also einfach melden. Entweder bei Julia oder bei mir. Weil ich glaube, das machen nicht so viele Leute. Es ist, glaube ich, eine andere Art zu arbeiten.
Ja. Bringt sehr viel Ruhe in den Prozess hinein.
Ist wirklich Geplantheit und Ruhe. Das ist schön. Ja. Ja, was haben wir noch? Wie weit haben wir es denn schon? Wir haben 60 Minuten haben wir schon.
Mhm.
Sollen wir noch eine nehmen?
Wenn ja, dann
tu es.
Ja, ich überlege gerade welche.
Welche siehst du
Ja, das sind sehr spezifische Fragen jetzt. Ja, machen wir das halt. Die Frage war anonym. Skinny Fat, Beistrich, Ganzkörpertraining angefangen, Beistrich, Defizit, Beistrich, trotzdem fällt das Gewicht nicht. Muskelzuwachs, Fragezeichen, oh, höheres Defizit, Fragezeichen. Gut. Skinny Fat. Sollte, wenn es wirklich Skinny Fat ist. Skinny Fat ist der Zustand, wo man eigentlich schlank ist, aber durchaus vielleicht spür- und sichtbare Fettdepots hat. Ja, ein kleines Bäuchlein oder ja einfach ein bisschen sichtbare Fettdepots, obwohl man vollkommen normalgewichtig ist, vielleicht sogar schlank erscheint, vor allem in Kleidung. Das ist Skinny Fat. Und was kann man gegen Skinny Fat tun? Eigentlich nur Muskeln aufbauen. Du willst nicht weiter abnehmen, du willst Muskeln aufbauen. Du willst deine Körperkomposition auf deinem Körpergewicht, wo du jetzt bist, so umbauen, dass du einen höheren Muskelanteil hast und dadurch deinen Körperfettanteil niedriger gestaltest. Nennt sich Körperrekomposition, ist genau das, was wir im Coaching auch immer wieder predigen. Ja? Es geht nicht darum, möglichst viel abzunehmen und möglichst alles Fett zu verlieren. Es geht darum, den Körper langfristig umzubauen, sich die Zeit zu geben, Muskelaufbau zu betreiben und dadurch dann den Körperfettanteil zu senken. Und wenn man das hat, dann ist man dort, wo wir jetzt sind, wo wir sagen, so, wir haben uns vom Krafttraining schon das Allermeiste abgeholt. Der Körperfettanteil hat sich auf einem athletischen Körperfettanteil eingependelt, weil wir in Muskelaufbau investiert haben und jetzt macht es einfach nur Spaß, weiter daran zu arbeiten und sich die guten Effekte abzuholen. Das würde ich tun. Ich würde nicht in ein Defizit gehen. Ich würde zumindest auf Erhalt essen. Es muss kein großer Überschuss sein, aber zumindest auf Erhalt essen. Das Gewicht soll nicht fallen. Das Gewicht soll, gerade wenn man sagt, man hat gerade beim Krafttraining begonnen, soll das Gewicht eigentlich leicht steigen, leicht. Es muss jetzt nicht ein Kilo pro Woche sein, was man so oft im Internet liest, sondern ein Kilo pro Monat ist schon okay für die erste Zeit. So meine Anmerkung dazu.
Was würdest du sagen, was ist so circa die Grenze, wo du sagst, okay, du brauchst sicher nicht abnehmen, du sollst eher halten oder zunehmen vom Gewicht her. Also ich habe circa eine Faustregel im Kopf.
Gewicht ist total schwer, weil unterschiedliche Körper, also ich sehe es halt im Coaching immer wieder, unterschiedliche Klienten mit unterschiedlichem Gewicht komplett anders aussehen. Hängt vom Muskelanteil ab, hängt aber auch von der Knochenstruktur ab.
Aber wenn ihr jetzt sagt Skinny Fat, also kann ich das? Ich würde es an die Körpergröße knüpfen, ja. Also ich hätte so gesagt Körpergröße minus 100 in Kilo, wenn du dort bist, würde ich auf keinen Fall abnehmen.
Das würde bedeuten, also ich bin 1,80 groß, bin, ja. Minus 100, wenn ich bei 80 Kilo bin, würde ich nicht abnehmen. Wäre bei mir zum Beispiel ein Körperfettanteil, der relativ hoch ist, interessanterweise. Ja.
Wirklich?
Also ich wiege gute 70 Kilo jetzt. Ja. Also relativ hoch, ja, aber über 20% definitiv.
Ja, ja gut.
Ja. Also ja, deswegen mit Kiloangaben tue ich mir schwer, aber wenn man eigentlich schlank ist und vielleicht ein kleines Bäuchlein hat, gibt es aber keinen Grund, wieder ein Defizit zu starten. Ich glaube, ich würde es damit festmachen. Und klar, das ist schwammig. Ja? Und hätte ich die Möglichkeit, den Körperfettanteil einer Person perfekt zu bestimmen, dann könnte ich jetzt eine Zahl liefern, aber das können wir eh alle gemeinsam nicht. Deswegen. Ja.
Ja, meine Meinung dazu ist, ich würde das überhaupt an gar keinen Zahlen festmachen. Ich würde mir die Person anschauen. Also, klar, ich habe jetzt von der Person kein Bild. Das heißt, man muss natürlich jetzt irgendwas sagen. Wenn eine Person ins Coaching kommt, würde man das anschauen. Würde man anschauen, wie lebt die Person gerade. Ist es überhaupt nötig, sich so viele Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt ein Defizit oder Erhalt ist? Ja, also ich würde einfach sagen, trainieren wir mal nach diesem Ganzkörpertraining. Schauen wir, dass wir uns wirklich gar nicht so sehr überhaupt aufs Gewicht oder was auch immer konzentrieren, sondern schauen wir mal, dass wir Trainingskontinuität reinbekommen, gut trainieren. Und meine Meinung ist dazu, jetzt, also gerade weil jetzt steht Defizit oder höheres Defizit, ich würde das überhaupt nicht versuchen, gerade bei einer skinny Skinny-Fat-Person irgendwie über Zahlen zu steuern, weil es nicht nötig ist. Mhm. Weil bei einer Person, die sagt, sie ist Skinny-Fat, die hatte noch nie Probleme mit, also die hat wahrscheinlich keine Verhaltensweisen, die sie jetzt ins Übergewicht bringen würden. Ja, weil sonst wäre sie ja nicht bei diesem Skinny, also in diesem Skinny-Bereich angesiedelt. Ja. Da würde man es nicht so kompliziert machen, weil das regelt dann, dass, wenn man jetzt eine gute Ernährung hat, das würde man einfach anschauen, ist Protein ausreichend hoch, esse ich regelmäßig, sind die Mikronährstoffe da, ich würde überhaupt keine Zahl dahinter setzen und würde schauen, was tut mein Körper. Ja, wo das Gewicht jetzt hinfällt, ist eh sekundär, weil was wird dieser Körper wahrscheinlich machen? Der wird wahrscheinlich die Person auf einem ähnlichen Gewicht halten und der Körper wird sie umbauen. Ich würde da auch nicht unbedingt eine Zunahme forcieren. Wenn es passiert, dass die Person mehr Hunger bekommt, dann wird sie mehr essen. Wenn sie gut isst und nährstoffreich isst und Protein isst, dann passt das. Ja, dann siedelt sie der Körper dort an, wo er hin will. Da habe ich das Gefühl, je mehr man versucht zu steuern, das ist verpuffte Energie. Ja, also die würde ich wirklich ins Training investieren. Mhm. Und ich glaube, wichtig ist, höheres, also was da rauskommt. Nur aus dieser Fragestellung kommt eine gewisse Ungeduld jetzt natürlich auch raus, weil ist das Defizit überhaupt nötig? Ist schon mal die Frage. Ich würde mal sagen, nicht. Und wie du jetzt vorher gesagt hast, dieser ich mag eigentlich die Bezeichnung Skinny Fat überhaupt nicht. Aber egal.
Ich mag sie deswegen, weil es, wenn man sich so einschätzt, sagt das was über einen aus. Ja? Ja. weil das heißt, man ist eigentlich schlank, aber man ist mit gewissen Depots nicht zufrieden. Das gibt mir als Coach ein bisschen Information über die Person. Ja. Deswegen mag ich den Begriff.
Ich weiß schon, also Information schon. Okay. Ja. Aber gut. Aber der Fettanteil vom Skinny Fat, passiert eben genau, also das verschiebt sich durch diesen Recomp-Effekt. Und ich glaube, für diese Person wäre es sicherlich nicht zielführend, sie jetzt grundsätzlich aufs Körpergewicht zu stützen, sondern Look, Feeling, Spaß dabei haben, dass man progressiv trainieren kann. Und wenn man wissen will, ob man irgendwie einen Progress macht und vielleicht nicht so, das passiert manchmal, also vielleicht starke Erwartungshaltung hat und dann immer wieder mal vom Körperbild enttäuscht ist, ja, das ist bei ungeduldigen Menschen sehr gerne mal so, würde eventuell nur schauen, dass man Maße mit einzieht, ja, also gerade beim, vielleicht um den Bauchbereich etc., damit man da nur einen Einblick hat, wie sich der Körper gerade verändert, aber dass man ein bisschen von der Waage wegkommen kann, ja, weil man damit nicht so viel assoziiert. Das ist, wäre mein Zugang.
Ja.
Ich finde auch bei dem Skinny Fat ist halt auch, soll ich sagen, ist ein bisschen eine Falle, weil man da, also ich kenne das, ich habe ja abgenommen, ohne Sport zu machen und war dann sehr leicht, aber habe halt überhaupt keine Muskeln gehabt, also sichtbar natürlich gehabt. Und dieses Körperbild ist mir irgendwie sehr lange geblieben, also auch wie ich dann eben schon CrossFit gemacht habe und mein 531 gemacht habe und dann auch schon im Gym war und sowas, habe ich mir immer gedacht, ich bin skinny fat und ich muss nur leaner werden, dann sieht man eh mehr Muskeln. Mhm. Und dann, und ich muss eben noch leaner und leaner werden, aber das funktioniert so nicht.
Also irgendwann bricht das System,
Ein altes Foto von mir gesehen, aus der Zeit, wo ich gewusst habe, dass ich eben in dieser Richtung unterwegs war und habe mir gedacht, was hätte ich da jetzt noch mehr abnehmen sollen, großartig? Es war halt einfach wenig Muskelmasse da. Ich hätte eher zunehmen sollen. Ne?
Ja, also voll wichtig, diese Erkenntnis, weil das war bei mir letztlich auch so. Also ich habe angefangen mit dem Krafttraining und immer mit Diät. Und ich war immer nicht zufrieden. Ich habe mir gedacht, die schauen nur nicht so fit und so knackig aus wie whatever irgendjemanden, den ich wahrscheinlich gefolgt bin. Und meine Standardantwort war immer, naja klar, ich muss nur weiter abnehmen, muss nur abnehmen. Aber letztlich, der Körper, wo man sich dann wirklich fit oder wie es der Marcel vorher gesagt hat, athletisch fühlt, der liegt nicht wirklich in der Diät, interessanterweise.
Ja, Ich hoffe, wir haben der Person geholfen. Wäre noch interessant gewesen, ob männlich oder weiblich. Da fällt die Antwort manchmal ein bisschen anders aus. Wobei in dem Fall, wenn mit Skinny Fat genau dieser Zustand gemeint ist, den wir jetzt interpretiert haben, ist es eigentlich wieder egal. Ja. Genau. Ja, ich würde sagen, wir haben noch eine komplizierte Frage, die nehme ich noch mit. Wenn wir gesagt haben, die werden wir die beantworten, aber kurz beantworten. Ich nehme jetzt die Challenge und beantworte das kurz. Wie akzentuiert man das Training, wenn man Schnellkraft braucht oder zum Beispiel einen starken Wurf oder Schlag braucht oder auch Kraftausdauer braucht? Dann ist natürlich Trainingsplanung und Regeneration ein Thema. Wo mir noch keiner eine valide Antwort geben konnte, ist, inwiefern die Kadenz beim Krafttraining einen Einfluss auf Slow- und Fast-Twitch-Fasern hat, was dann wieder einen Übertrag auf zum Beispiel Schnellkraft hätte. Aber das ist dann schon sehr spezifisch und das ist ein Themenvorschlag. Du hast dann nur eine Frage gestellt mit, also die Frage kam zu dir, Julia, du hast gegengefragt, was konkret verbessert werden soll. Ja? Mhm. Und die Antwort war, na, fürs Tennis will er in den Beinen für Stop-and-Go-Sprints und für explosive Schlagbewegungen seine Schnellkraft verbessern. Genau, genau. Gut, also die Frage ist, muss man anders trainieren, wenn man sportartspezifisch besser werden will? Die Frage kann man recht schnell mit Ja beantworten. Also sprich, du wirst nicht wie ein normaler Bodybuilder trainieren, wenn du wirklich das Ziel hast, im Tennis besser zu werden, sondern wirst vielleicht für den Sport Tennis spezifische Übungen und spezifische Trainingssysteme verwenden. Was kann man machen? Ja, Explosivität ist ein Thema, kann man auf zwei Arten trainieren. Das ist die Schnellkraft auf der einen Seite, wo man wirklich auch schnellkraftspezifisches Training macht mit ca. 30% des Maximalgewichts, das man bewegen kann, in einer Übung, die spezifisch ist für deine Sportart. Muss man jetzt natürlich überlegen, was ist spezifisch für einen, und ich bin kein Tennisspieler, aber für Aufschlag, für Vorhand und Rückhand, da werden Schulterübungen dabei sein, da wird vielleicht aber auch Trizeps dabei sein und Bizeps dabei sein, da wird vielleicht auch Rücken dabei sein. Das heißt, da gibt's einiges. Bin ich noch da? Ja.
Ja.
Weil nämlich mein Slack aufgegangen ist und in letzter Zeit mutet das immer mein Mikrofon. Also ist voll nervös. Okay. Das heißt, man muss sich Übungen suchen, die spezifisch sind für die Sportart und dann kann man sich entscheiden, wie man diese Schnellkraft aufbaut. Also entweder mit schnellkraftspezifischem Training, das ist ca. 30% vom 1RM, also von dem, was man maximal bewegen könnte, also relativ leicht, aber dafür super explosiv. Oder wirklich mit Maximalkrafttraining im 90%-Bereich, das heißt maximal zu 4 Wiederholungen, weil auch das die Schnellkraft steigert und Studien zeigen sogar noch mehr und zuverlässiger als schnellkraftspezifisches Training. Auf der anderen Seite haben wir natürlich wieder eine Erschöpfungskomponente, da sieht man schon, das wird ein bisschen kompliziert. Ja. Und dann, weil ich weiß, wer die Frage gestellt hat, ist halt die Frage, welche Ziele verfolge ich noch mit dem Training? Habe ich immer noch ästhetische Ziele? Will ich mir nachhaltige Gesundheit abholen? Geht es mir darum, Muskelaufbau zu betreiben? Und wie lange habe ich eigentlich Zeit für mein Training und wie viel Spezifikum will ich Richtung Tennis stecken? Das heißt, ich kann jetzt keinen konkreten Trainingsplan hier raus schreien, das wird nicht funktionieren, weil da fehlen mir einige Parameter dazu, aber kurzum, weil auch Fast- und Slow-Twitch-Fasern angesprochen wurden, es macht wenig Sinn, sich darüber nach Gedanken zu machen, ob man für schnelle oder langsame Fasern trainiert, weil du willst sportartspezifisch trainieren und deine Fasern werden dementsprechend angesprochen. Sollte ein Umbau stattfinden, und selbst das ist noch so wenig erforscht zumindest, also sollten langsamer zu schnellen und umgekehrt Fasern werden, dann passiert das ohnehin, weil deine Bewegung und weil das spezifische Training das erfordert von deinem Körper. Also da kann man darauf vertrauen, dass der Körper das tut, was man dann braucht von ihm. Ne?
Ich weiß nicht, wie robuster eigentlich die Forschung ist. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwo mal was gelesen habe, da haben sie, glaube ich, in Olympic Weightliftern Biopsien gemacht und sich da die Zusammensetzung angeschaut und die haben nichts erkennen können zwischen einer Leistung, ob das jetzt Leute mit viel Fast-Twitch oder eher viel Slow-Twitch waren. Also das war, da hat es Leute gegeben, die trotz viel Slow-Twitch besser geliftet haben als Leute, die viel Fast-Twitch hatten. Also
ja. Können wir das vielleicht ganz kurz erklären, was da die, was der Unterschied ist zwischen Fast Twitch Fibers und Slow Twitch Fibers? Also
ja, die Idee ist halt, dass diese Fast Twitch, also diese schnell zuckenden Muskelfasern eben eher diese explosiveren Sachen machen als die, als diese langsamer ansprechbaren Muskelfasern, ja.
Sind die Slow Twitch dann nicht eher bei Ausdauersportlern normalerweise ausgeprägter?
Genau. Ja.
Da ist die Frage, warum sind die ausgeprägter? Weil diese Sportler von vornherein schon so eine Verteilung hatten oder weil sie ausdauerspezifisch trainieren und dementsprechend eher diese Muskelfasern trainieren und die anderen nicht. Ja. Also ich glaube, das kann man auch noch nicht beantworten. Was ist noch wichtig? Die schnell zuckenden Fast Twitch Fasern sind die stärkeren Fasern, also die können in kurzer Zeit eine große Kraft entwickeln, erschöpfen aber dadurch auch schneller. Aber im Grunde trainieren wir alle zu einem großen Anteil diese Fast-Twitch-Fasern. Ja? Und je länger eine Satzdauer ist, also je mehr Wiederholungen man in einem Satz macht, desto mehr Slow-Twitch-Anteil hat man dann auch dabei. Was nicht unwichtig ist, weil letztendlich vom Bizeps, ich kann jetzt nicht reinschauen, wie viel, aber es ist eine Verteilung. Also ich habe da sowohl Fast- wie Slow-Twitch drinnen und idealerweise will man beide zum Wachsen bringen, auch wenn man weiß, die schnell zuckenden Fasern tendenziell ein größeres Wachstumspotenzial haben. Ja. Ja, genau.
Darf ich noch was ergänzen? Mhm. Weil wir ja hin und wieder haben wir ja schon im Coaching, ich meine, wir sind jetzt grundsätzlich im Coaching nicht darauf ausgelegt, dass wir Athleten in anderen Sportarten dabei unterstützen, in ihrer Athletik besser zu werden. Aber wir haben durchaus oft Leute im Coaching, die irgendeinen Sport hobbymäßig, aber doch sehr intensiv ausführen und der halt auch sehr wichtig ist. Und bis jetzt war es bei meinen Klienten und ich glaube bei dir auch, Marcel, so, dass die Leute dann durchaus ja Krafttraining des Krafttrainings willens noch integrieren wollten. Mhm. Einerseits, um einen optischen Effekt zu erzielen, andererseits, um einen Stabilitätseffekt zu erzielen. Mhm. Und ich überlege mir dann halt immer, na klar, also so wie du gesagt hast, wenn mein ultimatives Ziel ist, durch weiteres Training in diesem Sportart besser zu werden, ja, dann werde ich wahrscheinlich spezifisch darauf hin trainieren. Mhm. Aber was ich gemerkt habe und auch als Rückmeldung bekommen habe von Klientinnen, die Fußball gespielt haben, zum Beispiel, ja, Handball war auch dabei, die sie auf Aufnahmeprüfungen etc. vorbereitet haben, Sportaufnahmeprüfungen, das Krafttraining und weil die Person, die Frage gestellt hat, hat gesagt, sie ist halt sehr kontrolliert, er ist sehr kontrolliert in der Ausführung und eher langsam unterwegs und das ist oft ein sehr gut ausgleichender Faktor, wo man sich im Vergleich zu anderen Sportarten, wo man sehr schnell unterwegs ist, ja, und hastige Bewegungen macht, etc., wo man sich gerade im Krafttraining die Stabilität aufbauen kann, die Stützmuskulatur aufbauen kann, die Bänder, Sehnen stabil halten kann, dass das dann für die Leute, die ich bis jetzt im Coaching auch betreut habe, der Effekt war, den sie sich durchs Krafttraining abholen haben wollen. Ja. Und ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen, ja.
Es kommt noch ein Effekt dazu, und zwar Grüße gehen raus an die Vicky, unsere Fußballerin in der Runde, und nicht unerfolgreich, wenn ich das anmerken darf. Die hat ihr Körpergewicht halt einfach vor der Komposition umgebaut. Das heißt, sie arbeitet vielleicht mit ein bisschen niedrigeren Körpergewicht, aber nicht viel niedriger, als sie damals ins Coaching gekommen ist, und ist auf dem Körpergewicht, pendelt sich der Körper auch ganz gerne ein, nur haben wir halt mehr Power dahinter gelegt, ja? Sie haben halt mehr Muskeln auf den Frame gebracht und lassen das dadurch das gleiche Körpergewicht more powerful am Rasen stehen, nicht nur stehen, sondern auch laufen natürlich und sprinten, und das merkt sie massiv, ja? Und das heißt, diese Effekte holt man sich alle ab. Und wenn man da besser wird, und ich weiß, der da die Frage gestellt hat, der hat sich diese Effekte auch schon abgeholt. Ja. Dann wird man auch im Tennis besser zum Beispiel. Und auch das haben wir damals im Coaching-Prozess, weil derjenige bei mir im Coaching war, auch damals schon gesehen. Wenn ich jetzt noch, weil er noch Kadenz angesprochen hat, ja, also wirklich das Tempo, wie ich eine Wiederholung ausführe und wo ich vielleicht langsamer arbeite und wo ich schnell arbeite. Also wenn ich mir, wenn ich sage, na, mir ist es eigentlich nicht wert, ich möchte nicht mehr Zeit in mein Training investieren, um sportspezifisch nur irgendwelche lustigen Übungen hinzuzufügen. Ich will eigentlich einfach nur aus meinem Training den besten Effekt für meinen Sport abholen. Aber eigentlich ist es ein quasi Bodybuilding-Training, nachhaltig und muskelaufbauend, und natürlich hole ich mir Power ab, aber ich will da nicht großartig herumtun. Da könnte man bei der Kadenz schon eines machen. Man kann die positive Phase, man kann sich darauf konzentrieren, die positive Phase, also die gewichtsüberwindende Phase, so explosiv wie möglich auszuführen. Das sollte für jemanden, der Muskelaufbau als Ziel hat, ohnehin das Ziel sein. Also man will nicht bei einer Kniebeuge zum Beispiel, bei der Aufwärtsbewegung so langsam irgendwie hochgehen, sondern man will diese Aufwärtsbewegung schnell erledigen, weil man ja eh gegen den externen Widerstand arbeitet, und je schneller und explosiver ich arbeite, desto mehr Muskelfasern aktiviere ich auch. Da hole ich mal beides ab. Einerseits mehr Muskelwachstum, mehr Reiz, und auf der anderen Seite eben auch eine Schnellkraftkomponente. Das kann man noch tun. Und das ist wahrscheinlich das Zeitsparendste, was man tun kann, ohne großartig Geschisti-Geschasti zu machen und den Plan umzustellen, damit man noch eine Tenniskomponente drinnen hat. Aber natürlich auch das ist nicht falsch, aber dann würde ich tatsächlich zu einem sportspezifischen Coach gehen. Dann würde man einen Tenniscoach mit Kraftsportkomponente suchen, wenn es sowas gibt, und schauen, was der empfiehlt. Wenn es wirklich darum geht, Ranglisten aufzusteigen, nämlich auch im Tennis. Ja. So. Aber jetzt.
Passt. Sind wir für heute zumindest mal durch. Ein paar Fragen haben wir noch offen. Die werden wir beim nächsten Mal beantworten.
Und fein. Dann mache ich das Outro.
Ja.
Vielen Dank für euer Beisein. Nicht nur Beisein, sondern Mitmischen.
Ja, dann danke fürs Moderieren.
Ja. Wenn man das so nennen darf. Ja,
ja schon.
Kurz noch der Hinweis, man darf diesen Podcast teilen, man darf Segmente, die einem besonders gefallen hat oder wo man vielleicht auf andere Leute denken musste, gerne weiterschicken. Man darf diesen Podcast auch liken und kommentieren auf den diversen Plattformen wie Spotify, YouTube, Apple und Google Podcasts, natürlich auch Instagram, wenn wir unsere Reels dafür teilen. Wir freuen uns darüber, und bleibt mir eigentlich nur mehr zu sagen, danke fürs Zuhören. Danke, Stefan. Danke, Julia.
Und danke, Marcel.
Auf drei winken wir alle. 1, 2, 3.
Ciao.
Ciao.
Und jetzt tragen wir den Titifax auf die Zirkuswiese.
Das ist die Zirkuswiese. Schöner Abschluss. Ja, ciao. Ciao.